Und dann ist es wichtig zu verstehen, okay, wie gesund sind diese Materialien. Uns bei IPEA haben wir viele Chemiker und Chemikerinnen, die Produkte einfach bewerten. Und das Interessanteste vielleicht an Gretel zu Gretel ist, dass man bewertet ja basierend auf die drei Szenarien, also drei Phasen des Produktes, sorry. Die Produktionsphase, die Nutzungsphase und die Nachnutzung.
Moin und hallo, Fair Fashion Talk ist aus der Sommerpause zurück. Ich hoffe, du hattest eine tolle Zeit in den letzten Wochen und einen super Sommer. Ich war schon fleißig und habe ein paar richtig interessante neue Folgen aufgenommen, auf die du dich schon freuen kannst. Ach so, und wer mich noch nicht kennt, ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin. Mit meinem Podcast über faire und nachhaltige Mode möchte ich meine Erfahrung und mein Wissen mit dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und dich dazu motivieren, auch in deinem Alltag Fair Fashion mit einzubinden. Vielleicht hörst du das erste Mal zu oder bist bereits regelmäßig dabei und gehörst schon zu meinen StammhörerInnen. Wie auch immer, ich freue mich auf jeden Fall, dass du bei meinem Podcast gelandet bist. Nachhaltige und kreislauffähige Textilien bis 2030. So lautet der Fahrplan der Europäischen Kommission. Mit dem Cradle-to-Cradle-Prinzip, was so viel bedeutet, von der Wiege zur Wiege, entstehen unter anderem Produkte, die sicher für den Menschen und gesund für die Umwelt sind. Meine heutige Interviewpartnerin Anna Vergara arbeitet für IPEA, Innovationspartner und Bewertungsstelle für den Cradle-to-Cradle-Zertifizierungsstandard. Von ihr erfahren wir, wie man ein kreislauffähiges Produkt neu denken muss, was hinter einer Cradle-to-Cradle-Zertifizierung steckt und dass es ein komplexer Weg ist, bei dem Transparenz und Kommunikation eine wichtige Rolle spielen. Sorry, die circa ersten 5 Minuten der Aufnahme sind qualitativ nicht einwandfrei. Ich hoffe aber, du bleibst trotzdem bei der Folge dran.
Hallo Anna, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Schön, dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
Danke dir, Sabine.
Sehr gerne. Am besten stellst du dich erstmal vor, wer du bist, was du so machst und wofür du arbeitest.
Genau. Also ich bin Anna Vergara, bin Projektmanagerin und Beraterin bei der Firma IPEA in Hamburg. Und genau, ich bin jetzt ungefähr 3 Jahre in der Firma und was wir eigentlich machen, ist, dass wir Kunden unterstützen. Wir arbeiten als Innovationspartner für umweltverträgliche und kreislauffähige Produkte. Nicht nur Produkte, eigentlich auch für Gebäude und Industriequartiere sogar. Und wir helfen den Kunden quasi in dieser Reise.
Die Reise, die sehr, sehr komplex ist, ne? Also kreislauffähig oder kreislauffähige Wirtschaft ist ja wirklich ein sehr komplexes Thema und ja auch unterschiedlich zu der linearen Wirtschaft. Kannst du da vielleicht schon mal was zu erklären, was da der Unterschied ist?
Ja, das ist tatsächlich in der Tat, das klingt so einfach und visuell ist ja einfach, okay, ein Kreislauf, ja, ist das sehr visuell. In der Praxis ist ja tatsächlich was anderes. Die Unterschied ist, wir haben momentan eine lineare Wirtschaft, das heißt, wir produzieren Produkte, nutzen werden und dann werden wir einfach diese Produkte in den Müll, also landen einfach in den Müll. Es gibt keine Plan mehr, fertig. Es wird verkauft und fertig. Wir wissen schon, okay, das funktioniert einfach nicht weiter, nicht mehr. Diese Business as usual. Wir müssen was dafür tun. Deswegen steckt diese Kreislaufwirtschaft-Modell da, um da eine Lösung zu bringen. Wir müssen den Kreislauf schließen. Wie gesagt, kein einfacher Prozess, aber dafür ist es ganz wichtig, dass wir von Anfang an diese Reise von diesem Produkt überlegen. Wir können nicht was produzieren und dann am Ende der oder am Ende der Nutzungsphase oder am Ende der Lebensdauer dieses Produkt entscheiden, oh, was machen wir jetzt damit? Weil dann ist es zu spät. Dann haben wir ja schon das Problem auf dem Tisch.
Genau.
Und wir haben ja schon die Müll quasi da. Wir müssen ja in der Designphase schon überlegen, okay, was ist die Reise eigentlich unseres Produkts und wie können wir diesen Kreislauf schließen. Und das geht natürlich um Produktdefinition, um Materialströme, zu definieren, ja, von Anfang an.
Also es fängt ja eigentlich wirklich bei dem Entwurf des Produktes ja halt auch schon an, ne? Ja. Wie wird dieses Produkt entwickelt, designt, dass man da halt auch schon schauen muss, okay, kann es dann in diesem Kreislauf halt wirklich auch funktionieren?
Genau, das ist das wichtigste Moment, ja.
Und da liegt ja dann zugrunde dieses, das Cradle-to-Cradle-Design-Prinzip oder das Prinzip an sich, womit ihr halt anderen Kunden halt unterstützt, dieses Prinzip umzusetzen oder dieses System umzusetzen, damit Unternehmen mit kreislauffähigen Produkten sozusagen auf den Markt dann kommen.
Genau, also die Cradle-to-Cradle-Design-Prinzip steht für Innovation, Qualität und gutes Design. Und das ist jetzt was, also das ist nichts Neues. Also jetzt wissen wir, das Thema, es ist, ja, kann man sagen, heißes Thema. Es ist ja überall das Thema Cradle-to-Cradle ist jetzt nicht von gestern. Also wir haben, wie gesagt, bei IPEA quasi nicht, wir sind nicht im Zug eingesprungen, sondern wir haben quasi den Zug mitgebaut. Das Cradle-to-Cradle-Design-Konzept wurde von Michael Braungart mitentwickelt, eine deutsche Chemiker. Dr. Michael Braungart war auch in der Mitgründung von Greenpeace. Und dann hat er immer gekämpft, ja, gegen die Industrie, weil er ja klar gesehen hat, okay, wir müssen hier was ändern. Und dann hat er mal gedacht, okay, aber eigentlich müssen wir nicht mit der Industrie kämpfen, wir müssen eigentlich die Industrie mithelfen, ja, bessere Lösungen zu finden. Und da hat er tatsächlich gegründet, in 1987 war das, genau, schon.
Bisschen länger her.
Genau, ein bisschen länger her. Und ja, wie gesagt, am Anfang musste ja man die viele Türen klopfen, ja, an Chemieunternehmen. Und jetzt die Schöne ist, dass es ist andersrum. Jetzt genau, kommen die Firmen zu und sagen, hey, okay, wir wollen wirklich was Richtiges tun. Wie können wir das überhaupt machen? Wo sollen wir anfangen?
Ja, okay. Ja gut, die Firmen mussten sich wahrscheinlich auch erstmal umstellen, um halt die Anforderungen dann auch zu erfüllen, die man mit dem Cradle-to-Cradle-Prinzip halt anfordert einfach auch. Also ich denke mal, da stecken ja auch bestimmte Kriterien dahinter. Nicht jede Firma, nicht jedes Produkt kann Cradle-to-Cradle wahrscheinlich beliefern oder dafür garantieren, dass es ein Cradle-to-Cradle-Produkt wird.
Ja, genau. Also wie gesagt, Cradle-to-Cradle, viele denken, dass Cradle-to-Cradle ist ja nur ein Zertifikat und wir müssen das genau nicht vergessen, dass Cradle-to-Cradle ist eine Mindset, ein Designprinzip. Deswegen, man braucht nicht unbedingt vielleicht direkt das Zertifikat, um zu sagen, okay, mein Produkt ist Cradle-to-Cradle. Es geht erstmal, wir haben ich sage immer gerne, also es gibt vielleicht zwei Arten von Kunden. Ja. Die Kunden, die immer warten, bis die Gesetze kommen quasi und dann schnell was ändern wollen und das ist das, wir haben Interesse, wie können wir so schnell wie möglich und mit so wenig Mühe wie möglich das schaffen. Aber es gibt auch Kunden, die wirklich sagen, nee, okay, wir haben das verstanden, wir wollen wirklich an unsere Produkt dran denken und das auch vielleicht neu entworfen sogar. Das ist natürlich sehr, sehr schwer. Wir kennen, wie komplex die Lieferketten sind und da überhaupt ein paar Schrauben zu drehen. Ne? Manchmal ist es wirklich gar nicht so einfach. Aber das macht wirklich Spaß, wenn das passiert. Und wir haben auch so festgestellt, dass wenn die Management auch verstanden hat, was bedeutet Cradle-to-Cradle, was bedeutet mich mit dem Thema, das zu beschäftigen, da ist wirklich, wo die richtige Innovation passiert, wo die richtigen Änderungen passieren, wenn keine Angst mehr quasi gibt und nicht nur von einer kleinen Abteilung kommt, sondern es wirklich kommt von oben und sagt, okay, lass uns wirklich alles quasi neu denken, neu bauen. Ja,
ja, glaube ich. Also ich glaube auch, also Cradle to Cradle ist halt nichts, was man von jetzt auf gleich umsetzen kann und ändern kann. Das ist ein langer Prozess, wo man dran arbeiten muss und wirklich auch vielleicht dann seine, genau seine Unternehmensstrategie wahrscheinlich auch drauf ausrichten muss.
Richtig, genau. Also es gibt keine einfache Lösung, sag mal so. Manchmal ist es ein bisschen frustrierend, weil wir wollen ja Lösungen heute, sofort fertig. Mhm. Und das ist wirklich nicht der Fall. Wenn wirklich eine einfache und einzige Lösung wäre für jedes Produkt, dann würde jeder das machen. Das ist wirklich nicht der Fall. Wir müssen einfach mit dem Status quo anfangen. Deswegen das Erste, was wir machen, wir machen immer gerne mit unseren Kunden eine C2C Vision Workshop. Und das ist ein Workshop, damit wir überhaupt verstehen, okay, was ist das Ziel, ja? Also der Kunde hat ein Ziel und vielleicht haben wir auch ein anderes Ziel und wir versuchen das wirklich, das ist ganz wichtig von Anfang an, was ist das Ziel? Wir wollen, will man die Logo oder will man einfach verstehen, was ist die Reise überhaupt? Das Lustigste ist, dass viele Kunden kennen die nicht, zum Beispiel deren Lieferkette.
Das ist ganz schön, das ist gar nicht so lustig, das ist ganz schön traurig eigentlich. Ne? Mittlerweile sollte man die Lieferkette kennen. Ne?
Genau, sogar die Materialien. Deswegen ist es wichtig für uns zu verstehen, okay, was ist das Ziel? Ja, inwiefern oder inwieweit kennt der Kunde wirklich sein eigenes Produkt? Und daraus, bauen wir dann ab. Erklären wir eine Roadmap. Und daran wird später gearbeitet. Und dann am Ende, also wie gesagt, wenn das Projekt losgeht, dann geht es erstmal um eine Inventarisierung, um Transparenz zu schaffen. Wie können wir später ein Produkt zum Beispiel rezyklieren, wenn wir überhaupt nicht wissen, was ins Produkt drin gibt? Wir haben wir nennen das eine Blackbox. Wenn man einfach nicht weiß, was überhaupt hat, wie kann ich später eine zweite Nutzungsphase draus machen? Das geht einfach nicht. Deswegen müssen wir erstmal wirklich in die Tiefe definieren und nicht nur, okay, ich habe Kunststoff, Metall, sondern nein. Also wir bekommen die Info wirklich bis zum 100 ppm, also bis zur Molekularebene. Und dann ist es wichtig zu verstehen, okay, wie gesund sind diese Materialien. Deswegen bei uns, bei EPEA, haben wir viele Chemiker und Chemikerinnen, die Produkte einfach bewerten. Und das Interessanteste vielleicht an Gretel zu Gretel ist, dass man bewertet ja basierend auf die drei Szenarien, also drei Phasen des Produktes, die Produktionsphase, die Nutzungsphase und die Nachnutzungsphase. Warum ist das so wichtig? Weil es gibt ja zum Beispiel Materialien, die vielleicht in der Produktion nicht schädlich sind, aber später in der Nutzungsphase, zum Beispiel wenn ich eine T-Shirt habe, die aus Polyester steht oder Polyester. Ist das wirklich Polyester für die Nutzungsphase? Also es gibt ja eine Hautkontakt da. Ist das wirklich dafür geeignet? Stellen Probleme damit, ja oder nein? Ich kann dir ja schon sagen, nein, Polyester ist nicht für den Hautkontakt gedacht oder recyceltes Polyester, die eigentlich aus Flaschen zum Beispiel kommt. Großes Thema, ich will auch jetzt nicht so tief, konnten wir so ein extra Podcast über recyceltes Polyester, glaube ich, schon machen. Alle diese Themen werden einfach berücksichtigt in diese Bewertung. Und dann später geht dann los mit der Optimierung natürlich. Für uns ist ganz wichtig, okay, jetzt weiß der Kunde, wo die Probleme liegen, jetzt geht es los mit der Optimierung. Und da ist wirklich, wo die Innovation kommt. Wenn wir mit der Lieferkette, wir arbeiten mit T1, also Tier 1 Lieferanten, Tier 2, Tier 3 sogar,
Und genau, kurzer Einwand noch, T1, T2, T3, ich glaube, das wissen vielleicht nicht alle ZuhörerInnen, das sind die unterschiedlichen Prozesse in der Lieferkette. Also T1 ist ja der, der dann das Kleidungsstück zusammennäht, T2 sind dann vielleicht die Lieferanten, die das Material, den Stoff fertigen, und T3 sind ja meistens dann noch die Zutatenlieferanten wie Nähgarn und Knöpfe oder sowas, ne?
Genau, ja. Also PAT1 wäre direkt die Inputs-Lieferanten, zum Beispiel eine Farbstofflieferant wäre schon direkt T1, aber genau, ja, das ist einfach die Lieferkette, richtig.
Okay. Und du sagtest vorhin auch, ihr habt viele Chemiker bei euch. Ja. Funktioniert das dann auch so, dass ein Unternehmen dann auch zu euch kommen kann und sagen kann, hier, ich habe jetzt diese Materialien, könnt ihr die bitte prüfen, ob die dann für Cradle-to-Cradle genutzt werden können?
Richtig, genau. Mhm. Das machen die auch genau viele, dass die diese prüfen. Wie gesagt, die haben kein Interesse wirklich an einer Zertifizierung, sondern die wollen quasi das Produkt selber bewerten. Mhm. Und dann geht es um wie später die Firma oder die Kunden ich nutze immer das Wort Reise, weil es ist wirklich eine Reise, wie die das einfach kommunizieren an den Kunden. Und ich selber als Konsumentin will ich einfach Transparenz, weil ich weiß, wir sind in diese, Dschungel von Siegeln, und manchmal ist ganz klar, okay, was bedeutet das überhaupt? Und wie gesagt, also was ich jetzt einfach gerne mache, ist, dass wenn ich mir was kaufen will, weil natürlich, ich habe jetzt diese Cradle-to-Cradle-Brille, das ist einfach ganz, ganz schwer überhaupt.
Das glaube ich, ja.
Was zu kaufen. Also es ist schön, aber auf die andere Seite geht nicht einfach wie vorher.
Aber das ist ein ganz guter Übergang, Anna. Kaufen, wie kann denn der Endkonsument, die Endkonsumentin ein Cradle-to-Cradle-Produkt im Laden finden? Du sagtest vorhin, hattest schon erwähnt, es gibt da ein Logo. Damit wird dann ein Produkt ausgelobt. Da gibt es, glaube ich, auch unterschiedliche Stufen. Also irgendwie, glaube ich, Gold, Silber oder sowas. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was erzählen, wie man draußen es auf dem Markt tatsächlich finden kann.
Also wenn der Kunde mit uns zum Beispiel gearbeitet hat und dann am Ende des Prozesses entscheidet, ja okay, ich will die Cradle-to-Cradle-Zertifizierung, dann werden die Logo bekommen. Logo wird nicht von uns, von EPEA ausgestellt, sondern von dem C2CPII, Cradle to Cradle Product Innovation Institute. Und da gibt es verschiedene Niveaus. Da gibt es Bronze, Silber, Gold und Platinum. Und je nach Niveau muss man ja verschiedene Anforderungen erfüllen. Ich sage gerne meinen Kunden, dass für uns ein Cradle-to-Cradle-Produkt fängt an schon in Gold an. Aber natürlich, wie gesagt, kann man nicht erwarten, dass jeder direkt auf Gold vielleicht einsteigt oder Platinum. Man muss erstmal überhaupt verstehen, wie gesagt, kenne ich mein Produkt, wo stehe ich gerade. Aber wichtig ist, dass diese enge Arbeit anfängt mit der Lieferkette, mit den Materialien. Und dann, es kann sein, dass ein Kunde auf Bronze einsteigt, aber dann, mit den Jahren, dann,
hocharbeitet, erweitert.
Genau.
So nach dem Motto, ne?
Genau. Okay. Aber es gibt, wie gesagt, wir haben zum Beispiel die Product Circularity Passport auch bei uns, bei EPEA. Und das sind KPIs Metrics, die Kunden auch gerne nutzen, weil es geht um Bewegung. Wir brauchen so eine dynamische, und das ist die Product Circularity, eine dynamische Dokument, die quasi zeigt, okay, wo stehe ich gerade, wie kann ich diese Zahl quasi höher bekommen. Und diese Metrics sind da, es geht um den Material-Origin, habe ich nachwachsende zum Beispiel Rohstoffe, ja oder nein, oder habe ich zum Beispiel Rezyklat drin, ja oder nein. Dann gibt es die zweite Metric um Materialgesundheit nochmal, die werden hier nochmal die Chemikalien und die Inputs bewertet. Und dann die dritte Metric ist Material Recoverability. Mhm. Es ist, genau, wird das abgebaut oder ist das rezyklierbar und inwieweit? Genau. Daher, es gibt verschiedene, es gibt nicht eine einzige Lösung, sondern wichtig ist, dass der Kunde wirklich Lust hat, sich mit dem Thema zu
beschäftigen. Richtig. Genau, okay. Gut, kann der Endverbraucher, die Endverbraucherin dann auch irgendwie sehen, also wenn sie jetzt, er oder sie, ein Produkt kauft, das ist Bronze, hat man dann auch die Möglichkeit, noch mehr von diesem Produkt dann zu erfahren? Also was dieses Produkt vielleicht für Anforderungen abdeckt? Weil du sagst ja, man kann sich halt steigern dann in der Zertifizierung sozusagen. Könnte er dann sehen, ach okay, bei diesem Produkt werden jetzt nur die und die Anforderungen erfüllt? Oder gibt es da irgendwie eine Datenbank dann bei euch, wo man dann draufgehen kann und sehen kann, ach guck mal, das Produkt kann das und das noch?
Ja, also es gibt tatsächlich, genau, der Endkunde quasi, wenn man das Zertifikat durchführt, der Kunde, und am Ende, wie gesagt, das Prozess entscheidet, okay, ich will das Zertifikat haben, dann bedeutet, dass dieses Produkt wurde nach 5 Kriterien geprüft. Eine ist materielle Gesundheit, die zweite ist, ich sage auf Englisch, okay?
Mach das.
Product Circularity, die dritte, es ist Energie, das vierte, es ist Water and Soil Stewardship und die fünfte, es ist Social Fairness. Und je nach Niveau quasi, das kann man, die Anforderungen sind in der C2C BII Website.
Ah, okay.
Genau, und da kann man einfach finden. Die Sache ist, dass eine Kunde zum Beispiel kann Gold in Materialgesundheit, vielleicht hat der Gold erreicht in der Kategorie Materialgesundheit oder überall Gold, sagen wir mal so, und dann nur aber in einer Kategorie in Thema Energie eventuell hat nur vielleicht Silber erreicht. Dann wird das Endniveau für das gesamte Produkt Silber. Sobald in einer Kategorie man die niedrigste Niveau hat, dann erreicht man die kleinste. Und dann hat der Kunde ja schon 2 Jahre ist die Rezertifizierung Zeit, da versuchen, sich zu steigern, genau, mit der Energie und zu schauen, okay, was muss ich hier dafür tun, ja.
Okay, gut, und da kann der Endverbraucher, die Endverbraucherin dann halt sehen, okay, in welcher Kategorie welches Level erreicht wurde.
Genau.
Könnte das dann vielleicht auch ein bisschen abverfolgen, wenn es vielleicht eine Marke ist, von der sie immer wieder Artikel kauft, dann sieht sie auch, ob sich da irgendwelche Entwicklungen dann halt auch einfach tun im Laufe der Jahre. Ne?
Genau, die Info steht nicht direkt auf die Logo. Auf die Logo steht nur die Endniveau, aber die können gerne auf die C2C BII Website gehen, das Produkt suchen und da kommt diese Product Scorecard und dann wird genau gezeigt, welche Niveau hat diese Kunde pro Kategorie erreicht. Okay. Und was wir auch immer gerne sagen, es ist, weil wir können ja nicht, es gibt auch viel, also wir arbeiten mit vielen Geheimhaltungsvereinbarungen, also unter NDA. Wir können ja nicht viel über das Produkt natürlich erzählen, aber wir sagen immer gerne an den Kunden, bitte, erzählt an eure Kunden, was ihr gemacht habt. Ja? Also bitte Transparenz und bitte eine klare Kommunikation, weil ihr habt ja schon so viel Arbeit dran gesteckt und dann nur eine Logo wäre ja schade, oder? Deswegen sagen wir immer gerne, nutzt die Möglichkeit und kommuniziert gerne. Ja.
Es ist immer noch eine Geschichte einfach dahinter, ne? Also für den ganzen Prozess. Und genau, wenn ich dich jetzt auch richtig verstanden habe, es hört ja dann auch nicht auf mit dieser einen Zertifizierung, wenn man die hat für ein Produkt. Man kann ja sich immer weiterentwickeln mit dem Produkt oder mit anderen Produkten halt. Das ist ja wirklich sehr aufwendig auch.
Genau, weil die Sache ist, dass Cradle-to-Cradle, also die Zertifizierung ist ja eine Produktzertifizierung und unser Ziel ist zum Beispiel, dass also ja, eine Kapselkollektion ist schon mal ein guter Start, aber wie gesagt, wir sagen dass diese Mindset muss irgendwie verstanden
Absolut.
werden und rüberkommen und nicht so, okay, ich mache jetzt eine C2C-Kollektion und den Rest mache ich genauso wie vor, weil so, ja, schon haben wir was geschafft, aber wirklich,
Ich weiß,
wäre
was du
ja
meinst.
sehr schade, deswegen natürlich, wie gesagt, nicht einfach, aber genau, ja,
Gut, aber ihr
wir
könnt
sind
da
da.
halt unterstützen, also die Unternehmen unterstützen auf dem Weg dahin und Hilfestellungen leisten, weil ihr einfach ja auch schon Erfahrung habt oder auch mit vielen anderen Kunden ja auch Kontakt habt, die vielleicht schon irgendwas anderes entwickeln, was man dann halt nutzen kann. Also, dass man da auch Synergien einfach auch bilden kann untereinander.
Ja,
Ne?
genau. Ja, es gibt sehr, es gibt viel Wettbewerb natürlich zwischen Textilfirmen zum Beispiel, wenn wir jetzt über Textil sprechen. Deswegen, aber wir versuchen das genau, also genau, Kooperationen, weil manchmal sehen wir, okay, Kunde A und Kunde B suchen die jetzt eigentlich die gleiche Lösung. Warum sollen wir die einfach beide nicht vernetzen, um da zusammen eine Lösung zu finden? Diese Synergien brauchen wir unbedingt.
Kennst du schon Yesango, The New Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit Yesango möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion, nachhaltigen Schmuck, Schuhe auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei, vielleicht findest du bei Yesango dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Shownotes.
Und du sagtest eben, es ist eigentlich ja eine Produktzertifizierung, Cradle to Cradle, aber trotzdem werden ja die Unternehmen, die das produzieren, werden ja auch auf soziale Anforderungen überprüft. Wird da nochmal zusätzlich irgendwie ein Audit stattfinden oder guckt ihr auch, hat diese Fabrik vielleicht schon andere Audits oder Zertifizierungen, womit sie soziale Anforderungen abdeckt?
Genau, ja. Also wenn man die Zertifizierung macht, genau, die fünfte Kategorie ist Social Fairness. Und da da ist ganz wichtig, dass wir mit dem Final Manufacturing Facility, was wir nennen, also wo das genau, weil eine Sache ist ja die Marke, die Brand, ja, und eine Sache ist die Final Manufacturing Facility.
Genau.
Und da ist, wo wir, und dann die Tier 1 natürlich, Lieferanten und Tier 2. Und da ist, wo wir, wo unsere Interesse dran liegt und wo wir auch die Daten sammeln. Wir brauchen die Daten nicht von den Headquarter hier, sondern wir brauchen die Daten von da. Und genau, das machen wir. Das wird auch später eine Site-Visit findet statt, dass wir genau da prüfen. Also wir müssen vor Ort gehen und alles, was wir quasi bekommen haben an Dokumenten, prüfen, dass wirklich alles stimmt. Und genau, natürlich, wenn der Kunde schon andere Sozialaudits hat, wir überprüfen das, aber die Cradle to Cradle hat ihren eigenen Kriterien. Deswegen, ja, manchmal sind die Kunden auch ein bisschen frustriert, weil sie sagen, das haben wir ja schon mit diesen anderen Audits schon. Und ja, da wollen wir uns gerne, und da arbeitet auch das C2CPI dran, dass andere vielleicht Zertifikat anerkennt, damit wir da vielleicht nicht Doppelarbeit machen und dass wir das alles ein bisschen effizienter machen. Aber momentan hat Cradle to Cradle sein eigenes Kriterien. Und genau. Und jetzt in Version 4, jetzt hat die neue Version angefangen. Wir haben, ich weiß nicht wie lange, ich glaube 9 Jahre, ich hoffe, ich sage das richtig, mit der alten Version 3.1 gearbeitet. In Version 4 sind die Social Fairness Anforderungen richtig gestiegen. Also Genau, also wenn hier die Zuhörer und Zuhörerinnen Lust haben, die Kriterien jetzt durchzuschauen, um zu schauen, okay, ist das Cradle-to-Cradle was Zertifikat, in dem Fall was für mich, ja oder nein, was sind die Kriterien, die da geprüft
Gefordert wird.
oder gefordert, genau richtig, sind das die richtigen für mich, dann genau einfach dran schauen, weil das ist ganz genau spezifiziert, was sind die Anforderungen. Und jetzt in Version 4 ist das, eine andere Hausnummer, was ich mich freue natürlich.
Okay.
Ja.
Und ist das auch so, dass ihr dann auch, wenn ihr halt seht, okay, das und das passt jetzt noch nicht, gebt ihr auch Empfehlungen an die Lieferanten dann raus, was sie vielleicht besser machen können? Weil so ein großer Punkt ist doch auch bei euch noch, das finde ich auch irgendwann halt, Emissionen zu reduzieren. Also sowohl, denke ich mal, bei der Marke als auch wahrscheinlich in der Produktion, könnt ihr da dann wirklich Hilfestellungen geben oder Best-Practice-Beispiele halt vorschlagen, wo man sagen kann, guckt mal, macht doch, ihr habt die und die Grundvoraussetzungen und wenn ihr das und das ändert, dann könnt ihr damit schon mal das und das reduzieren oder das und das verbessern.
Ja, das machen wir. Es ist, ich muss sagen, sehr, sehr schwer, weil, wie gesagt, die Energiedaten sind nicht von der Marke oder von der Brand, sondern die Energiedaten, die wir brauchen, bekommen wir von der Final Manufacturing Facility. Und die produzieren ja nicht nur vielleicht für eine Marke, die produzieren ja für mehreren.
Stimmt, ja.
Und dann, wir haben den Fall gehabt, dass, weil am Ende wir arbeiten sehr eng mit denen und am Ende haben die auch wirklich sehr viel Interesse an Cradle-to-Cradle und sagen die, oh, ja, das wussten wir nicht. Ah, und schau mal. Und manchmal die fragen tatsächlich, okay, wie können wir da besser stehen? Es ist eine, wir sind noch nicht da, muss ich sagen, leider. Da müssen viel mehr Sachen passieren, sag mal so. Ist das wirklich, es ist sehr schwer. Aber
Okay.
genau, die Möglichkeit ist natürlich da. Und genau, wir arbeiten, also IPEA gehört Andres und Sommer, die sind Bauplaner hier in Hamburg. Die haben super viel Expertise in Wassermanagement, in Energiemanagement. Und wir haben auch gesagt, hey, wenn eine Kunde wirklich Interesse hat, vielleicht können wir auch die Kollegen von Dresden Sommer mit den Final Manufacturing Facilities vernetzen, um da einfach genau Lösungen zu finden.
Das wäre doch super. Genau, weil ich glaube tatsächlich auch, dass manche Lieferanten oder Produzenten da auch manchmal gar nicht so die Idee für haben, wie sie etwas verbessern müssen oder können. Ich glaube, da muss man durchaus manchmal Hilfestellungen geben oder leisten, um die auf den richtigen Weg dann auch zu bringen.
Ja, diese Kommunikation, diese Bildung allgemein, da wollen wir auch, wir als EPA auch mehr fokussieren tatsächlich, wie wir das einfach, ja, heute zum Beispiel ist ja schon ein Beispiel, ja, mit diesem Podcast. Wir wollen das Ganze ein bisschen näher bringen und wenn jemand sich verbessern will oder mehr Infos braucht, dass wir da einfach zur Verfügung sind, ja. Vielleicht wichtig zu erwähnen, die C2C-NGO, wahrscheinlich viele kennen die schon, die Cradle-to-Cradle-NGO, die machen eine tolle Arbeit, was Kommunikation angeht. Die haben auch einen Podcast zum Beispiel, aber die haben auch eine Plattform, eine Website und machen die auch jedes Jahr. Wie sagt man, Konferenzen,
Konferenz, genau.
genau, sind sehr aktiv in alles, was Kommunikation Cradle-to-Cradle angeht. Daher, wenn man auch so mehr Infos braucht, es ist super, weil wir sind natürlich manchmal sehr oft mit Projekten beschäftigt
Klar.
und dann manchmal fällt uns ein bisschen die Zeit und wie gesagt, sehr gebunden an, was wir sagen dürfen, weil wir ja, genau, geheim Infos haben und da deswegen
Na klar.
C2C-NGO,
Ja,
das ist
werde ich
ganz
in den
gut.
Shownotes auf jeden Fall nochmal verlinken. Dann kann sich der ein oder andere oder die ein oder andere nochmal da ein bisschen schlauer machen. Was ja auch noch, da würde ich dich auch gerne bitten, nochmal das zu erklären, die Unterschiede zwischen einem technischen und einem biologischen Kreislauf. Weil das taucht ja auch immer wieder bei Cradle to Cradle auf. Und vielleicht kannst du mir erzählen, ob das beides sogar auf Textilien zutrifft oder, weil Cradle to Cradle ist ja nicht nur für Textilien relevant, sondern das hattest du vorhin auch schon erwähnt, gegebenenfalls auch für Gebäude oder ja eigentlich für jede Industrie, für jeden Industriezweig, oder? Es gibt ja nichts wirklich, wo man sagen könnte, da könnte man Cradle to Cradle jetzt nicht anwenden.
Nee, genau. Also genau, wir können das Cradle-to-Cradle-Prinzip eigentlich in jede Industrie nutzen. Wir im Waffenbereich natürlich, das geht total gegen die Cradle-to-Cradle-Mindset, dass da gar nichts gemacht. Oder Lebensmittel zum Beispiel, da gehen wir auch nicht dran. Aber sonst, also jeder, die ein Produkt quasi herstellt, kann die Cradle-to-Cradle-Design-Prinzip nutzen.
Okay.
Und das, genau, das steht auch ganz gut in dem Buch Cradle to Cradle von Michael Baumgart und William McDonald. Die Basis von diesem Cradle to Cradle Design Konzept sind die zwei Kreisläufe oder Sphäre. Einmal die biologische Kreislauf, die eigentlich in der biologischen Kreislauf zirkulieren Verbrauchsgüter, wie zum Beispiel genau ein Reinigungsmittel. Ein Reinigungsmittel, ja, wird benutzt und dann wird direkt in die Abwasser raus, da hast du wirklich keine Kontrolle mehr. Das geht direkt quasi wieder in der Natur. Deswegen ist das ganz wichtig, dass alles wirklich, das in den biologischen Kreislauf reingeht, sich abbaut. Und natürlich, dass keine Mikroplastik entsteht. Und dann haben wir die technische Kreislauf. Die technische Kreislauf ist für zirkulieren Gebrauchsgüter. Und hier zum Beispiel hätten wir Elektronikartikel. Zum Beispiel, weil da muss schon vorher gedacht werden, okay, was passiert in der zweiten Nutzungsphase? Ja, weil das kann überhaupt nicht in der Natur landen. Und deswegen brauchen wir da zum Beispiel ein richtiges Rücknahmesystem für die Produkte. Okay. Und die Produkte müssen trennbar sein, zum Beispiel miteinander. Das sind auch Sachen, die wir prüfen. Ist das natürlich gesund, Material, egal oder biologisch oder technischer Kreislauf, das wird immer, das ist die Basis, gesunde Materialien. Und dann Trennbarkeit, Rücknahmekonzepte, ja oder nein. Bietet der Kunde zum Beispiel ein Repair-Konzept? Genau. Und wichtig am Ende natürlich, okay, ist das rezyklierbar, ja oder nein?
Und dann könnte eigentlich ja ein Textil, könnte ja sowohl ein biologischer Kreislauf sein, als auch ein technischer Kreislauf, weil es könnten ja Produkte erstellt werden, die halt in die Natur wieder zurückgehen und sich dort zersetzen, oder es könnte ein Produkt wieder zurückgehen zu einem Unternehmen in ein Rücknahmesystem und könnte da vielleicht dann wieder reused, also wieder aufverwertet werden und vielleicht wieder verkauft werden, auch oder repariert werden, was du eben auch sagtest. Also da kann man tatsächlich beide anwenden, oder?
Genau, also das ist ein sehr großes Thema und da genau, viele, viele Kunden fragen sich, okay, weil wir lesen oft einmal, ja, bio abbaubar. Das ist ganz wichtig, die Kommunikation. Man kann nicht einfach drauf schreiben, auf ein Produkt bioabbaubar und fertig. Wenn man bioabbaubar schreibt, muss man ja bestimmte Zeit eingeben, wenn man das richtig kommunizieren will, oder? Weil wenn ich als Verbraucher denke ich mir, okay, was bedeutet das? Kann ich in meine Zuhause Bio-Kompost mein T-Shirt werfen? Ja oder nein? Also die Sache ist, dass so momentan wir empfehlen unsere Kunden natürlich, nachwachsende Rohstoffe zu nutzen, deren Textilien zu produzieren, weil es gibt momentan wirklich keine echte Rücknahmesystem für Textilien. Und wir haben ja schon alle die Wilder in Chile, in Atacama-Wüste gesehen. Ja, es macht einfach alles überhaupt keinen Sinn. Es muss ja ein Plan, und ich hoffe, dass das jetzt bald sich ändern. Wir sind schon von Europa da, ein paar Schritte. Wir brauchen einfach Gesetze hier, unbedingt, sofort, bitte. Also das ist die Nummer eins, weil wenn wir erwarten, dass die Textilfirmen wirklich Verantwortung für deren eigenen ja, Klamotten nehmen, das wird einfach zu lange dauern. Deswegen brauchen wir ja unbedingt Gesetze. Und dann einfach überlegen, okay, was macht es eigentlich jetzt Sinn? Die Sache ist, dass momentan haben wir keine Recycling-System für Textilien, die wirklich gut funktioniert oder die einfach groß genug ist oder es hat das noch nicht wirklich eskaliert. Also die Infrastruktur ist leider noch nicht da. Es geht schon los. Es gibt super tolle Projekte. Einmal schon es war eine tolle EU-Projekt, Fibersort zum Beispiel mit ein paar Recyclern in den Niederlanden. Und die haben da zum Beispiel genau, Textilien sortiert nach Produktkomposition, nach Materialkomposition. Und das ist ja wäre der erste Schritt. Und danach nur für einfache Textilien, also nicht eine komplizierte Outdoor-Jacke, sondern einfach nur vielleicht ein T-Shirt, ein Pulli. Und die haben Baumwolle oder Baumwolle-Blends oder Polyester erkennt und dann nach Farbe sortiert. Und dann ist die Frage, wo geht das hin? Und da kann man ja mechanisch oder chemisch recyceln. Aber wenn wir da wirklich diese 1%, die wir jetzt haben, die wirklich lächerlich ist, ja, die 1% von Textilien werden wieder in Textilien quasi verarbeitet
Umgesetzt.
umgesetzt. Das ist wirklich ja gar nichts. Wenn wir diese Quote wirklich steigern müssen, dann können wir ja nicht weiter mit diesen Blends auch so arbeiten. Wir müssen ja uns in Monomaterialien fokussieren.
Genau, ganz kurz
Ja.
Monomaterialien, genau, dass nur eine Faser halt verwendet wird, also keine Gemische mehr genutzt werden, nicht Baumwolle und Polyester oder Baumwolle Elastan, sondern einfach 100% Baumwolle zum Beispiel, ne?
Genau, richtig. Und ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte.
Entschuldigung, ich wollte
Nee, alles gut.
Rücknahmesystem. Genau, aber
Genau.
da wäre auch noch meine Frage tatsächlich, Anna. Ihr habt dann sozusagen auch nur Kooperationspartner für Rücknahmesystem. Da kümmert ihr euch nicht selber drum um solche
Nee,
Sachen, ne?
da muss der Kunde genau deren eigene Partner quasi suchen. Also erstmal nicht nur Partner, sondern einfach erstmal ein Konzept entwickeln. Okay, will ich Verantwortung für meine Textilien nehmen, ja oder nein? Viele sagen die jetzt nein, ist noch nicht, es ist mir zu teuer, es ist mir zu kompliziert. Deswegen ist es immer wichtig, dass diese nachwachsenden Rohstoffe das sind, ja, weil wir wissen nicht, wo das einfach landet und dann, wenn einfach in der Natur landet, dann hoffentlich stehen keine Mikroplastik in diese Abbaut und natürlich baut sich ab so schnell wie möglich, ja. Aber das sollte wirklich nicht das Ziel sein. Das wäre zu einfach, oder? Zu sagen, ah, okay, fertig, ich mache so Baumwolle und so muss ich nichts mehr machen. Nein, wir müssen, oder meine Welt quasi wäre, dass wir ja mit der biologischen Kreislauf anfangen, ja, mit nachwachsenden Rohstoffen, aber dass wir dann direkt sofort in eine technische Kreislauf bewegen. Mit dieser ganzen Refurbishment. Natürlich so lange wie möglich ein Textil nutzen. Bitte Qualität. Wir merken alle, ich habe eine Jacke von meiner Mama, die vor wirklich 40 Jahre hat diese Jacke an. Es ist einfach wie neu. Unglaublich, wie ich mir denke, warum kriegen wir das nicht jetzt hin? Ich kann nicht mehr genau, man kauft sich ein T-Shirt und danach, sobald man fünfmal gewaschen hat, merkt man, Gott, es
Die
geht einfach
Qualität
nicht
ist
mehr.
furchtbar, ne?
Die Qualität ist viel höher. Also, es kann nicht sein, wir müssen besser produzieren, mit qualitative, gesunde Produkten und ja, komplett neu denken, anders denken, ja.
Das ist auch nochmal ein ganz schöner Übergang, Anna. Du hattest vorhin auch schon erwähnt, du guckst ja auch nur noch durch deine Cradle-to-Cradle-Brille. Was bedeutet denn für dich halt nachhaltiger Konsum? Wie machst du das denn, wenn du losgehst oder kaufst du nur Secondhand noch ein und sagst, okay, oder ich tausche nur noch mit meinen Freundinnen Klamotten oder wo fokussierst du dich da so drauf?
Also ich muss sagen, ich habe nie tatsächlich so gerne eingekauft, deswegen Gott sei Dank, aber und das ist wirklich wahr. Ich sage jetzt nicht nur so, dass das schön klingt, ja, wirklich. Ich finde immer so, Horror in Laden zu gehen, Sachen zu probieren und so. Oh, ich kann das einfach gar nicht und online bin ich ganz schlecht, also kann ich gar nicht, bin ich wirklich dafür geeignet, denke ich mal. Deswegen, ich versuche, ich habe zum Beispiel dieses Kleid, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Jahre das hat. Also ich habe echt Sachen, dass mein Freund sogar sagt, Anna, ich glaube, du kannst das wirklich einfach wegschmeißen. Ich denke mir, ja, eigentlich schon, aber ja, ich versuche einfach so lange wie möglich Sachen zu machen. Und dann, wenn ich mir was kaufe, ich versuche immer zu denken, okay, werde ich das in 5 Jahren immer noch mögen? Also ich versuche da ganz Basics zu haben, weil am Ende ich merke, dass es ist das, was ich am meisten nutze. Und dann natürlich genau Secondhand und dann einfach schauen, okay, welche Logo, welche Siegel, also ich zum Beispiel GOTS benutze ich sehr gerne, zum Beispiel auch GOTS Baumwolle. Und ja, auch Secondhand zum Beispiel, also Vinted gibt es auch so die Möglichkeit, einfach in Vinted Sachen zu kaufen und zu verkaufen. Das nutze ich auch. Und das war's. Das
Okay,
ist.
hast du auch schon mal überlegt, dir was zu mieten? Das ist ja momentan auch, also
Ja.
poppt ja immer mehr auf, ne? Das sind ja so viele Unternehmen, weil du gerade sagtest, du guckst eher nach
Ja.
Basic-Sachen. Wenn du dann vielleicht mal nach einem Fancy-Artikel suchst, könntest du dir das vorstellen, den dann zu mieten und den dann halt, wenn du den vielleicht für ein Event oder so einfach nur
Ja.
brauchst, danach dann wieder zurückzugeben?
Ja, das habe ich gemacht in Spanien, weil ich habe viele Hochzeiten. Jeder heiratet jetzt, weil gefühlt hier rumherum bei mir. Und genau, und dann in Spanien, ich komme ja aus Spanien. Genau, da gibt es paar Läden, die diese Mietmöglichkeit, weil ich habe gedacht, okay, ich habe ja so viele Hochzeiten, warum soll ich mir jetzt ein Kleid kaufen, die wirklich ich nur einmal nutzen wird? Und das war's. Und da dachte ich, die Idee von Mieten, perfekt, dachte ich, klasse. Klasse, 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 weil dann kann ich einfach einen Tag nutzen, am nächsten Tag quasi abgeben und Feierabend. Daher ja, aber ich will auch probieren, die Firma Matt Jeans zum Beispiel hat auch jetzt die Möglichkeit, Jeans zu mieten. Und da fand ich auch irgendwie super interessant, einfach den Test. Ich glaube, wir müssen diese Angst ein bisschen weglassen. Aber natürlich ist es so wie, oh mein Gott, aber mieten, aber wie geht das? Und danach und dann. Aber vielleicht müssen wir einfach einen Tag probieren und schauen, wie das. Und ich glaube, hat man auch komplett andere Beziehungen später oder Verbindungen mit diesem Kleidstück, wie du weißt, es gehört nicht zu dir. Deswegen musst du vielleicht extra aufpassen. Den Test wollte ich gerne machen, ja. Und das habe ich ja gemacht in der Hochzeit, weißt du? Es war so, oh mein Gott, aufpassen, ja, dass ich nichts hier kaputt mache, weil
Stimmt,
es
ja.
ist ja nicht meins. Also daher, ja, wenn man das mit täglichen Klamotten das Gleiche macht, vielleicht nicht das Ganze für die komplette Garderobe, ja. Also ich glaube, da so weit sind wir noch nicht, aber vielleicht mit ein paar Kleiderstück, warum nicht?
Genau,
Ja.
so ab und zu. Und das mit dem Aufpassen, das stimmt genau. Dann hat man wieder mehr Bewusstsein einfach auch wieder für die Kleidung, ne? Und behandelt es nicht als einen Nutzgegenstand einfach so, ne?
Genau.
Jetzt sind wir so ein
Ja.
bisschen von Quelle zu Quelle abgekommen, sind aber auch schon fast am Ende. Hast du noch irgendetwas, wo du sagst so, oh, dazu habe ich jetzt noch gar nichts gesagt, das wäre noch super wichtig für die ZuhörerInnen. Dann kannst du das gerne jetzt noch loswerden.
Okay, vielleicht würde ich gern sagen, dass ich weiß, es ist kompliziert, den Weg, man muss nicht alles perfekt machen. Das sage ich mir auch, muss ich mir auch selber sagen. Ja. Schritt für Schritt wichtig ist, dass man ein bisschen Verantwortung nimmt und sagt, okay, was mache ich, wie kann ich verbessern, ja, in meinem Konsum, wenn ich was kaufe, wie kann ich mich am besten informieren, als Konsum und als Firma auch. Also da gibt es die zwei Wegen. Und wie gesagt, wichtig ist, dass man einfach anfängt, ja, wieder dein eigenes Produkt besser zu erkennen oder kennen oder als Konsument, wie gesagt, einfach bessere Entscheidungen zu treffen. Aber dafür braucht man einfach viel Info. Und deswegen, es gibt Hoffnung. Wir müssen aber alle unseren Beitrag, denke ich mal, leisten. Ja.
Genau. Und ich glaube, einfach anfangen, aber nicht nur anfangen, weil man meint, man muss jetzt was machen, sondern halt auch das komplett, wie du vorhin auch sagtest, in die Unternehmensstrategie halt mit einbinden, dass man das große Ganze halt einfach auch sieht und nicht nur einfach nur ein Produkt jetzt macht und sagt, ach, der Rest, der kann so bleiben, wie er ist, aber sich da halt vielleicht auch überlegt, okay, was kann ich da vielleicht verändern?
Nee, und es macht wirklich, also nicht so als, oh, und ich muss jetzt mich mit dem Thema beschäftigen, sondern es macht wirklich Spaß, weil es gibt so viele Möglichkeiten, weil es gibt so viele Fehler im System, sag mal so, dass man kann so viel ändern, so viel machen, es gibt so viele Möglichkeiten und Chancen, dass sobald man anfängt, dann sieht, okay, oh mein Gott, aber wir müssen eigentlich alles komplett ändern und das macht wirklich einfach auch Spaß, diese Chancen da zu sehen. Und dann kann man natürlich vielleicht sich weiterbilden, das ist auch eine Möglichkeit, oder auch in der Zukunft eine Job suchen, die das auch, diese Möglichkeit, um Veränderungen zu tragen, auch zu entwickeln. Ja, entwickeln oder finden. Es gibt ja Firmen, die da schon, wie EPA zum Beispiel, die das versucht und dann der Prozess ist. Aber es gibt ja neue Firmen, die jetzt auch entwickelt werden. Deswegen.
Genau.
Es gibt viele.
Ja, es ist ein super spannendes und komplexes Thema. Also ich hoffe, wir konnten so ein paar Ideen rüberbringen an die ZuhörerInnen. Ich werde auf jeden Fall ganz viele Links in den Shownotes irgendwie reinstellen, dann kann man sich dann nochmal drüber informieren. Vielleicht machen wir auch nochmal irgendwann eine andere Folge und gehen mehr vielleicht dann noch auf die Details irgendwie ein. Das war jetzt wirklich erstmal so ein grober Rundumschlag. Hast du jetzt vielleicht auch noch eine Frage für mich vorbereitet, Anna?
Ja, und dann wollte ich dich einfach gerne fragen, was macht für dich C2C aus? Und ob eventuell dir das Thema C2C zum Beispiel außerhalb der berufliche Textilkontext schon aufgefallen ist oder berechnet hat?
Also tatsächlich glaube ich eher, ist es mir draußen auf dem Markt, deswegen hatte ich vorhin auch nochmal gefragt, bis jetzt noch nicht wirklich so oft aufgefallen. Ich habe natürlich den Fokus auch auf Textilien und damit beschäftige ich mich auch. Da sehe ich das mehr. In anderen Industriebranchen war es so noch nicht irgendwie so offensichtlich. Aber vielleicht, wenn man jetzt mal, vielleicht habe ich auch noch nicht richtig drauf geachtet. Einfach, vielleicht, wenn man jetzt mal drauf achtet, dass es eigentlich überall einsetzbar ist.
Die Brille jetzt.
Genau, das setze ich jetzt auch auf. Genau. Und was bei Cradle to Cradle für mich wichtig ist, ist halt dieser kreislauffähige Gedanke einfach von den Textilien, sei es jetzt den biologischen oder den technischen Kreislauf, aber dass es halt eine Form gibt, genau, die nicht linear läuft, wie du vorhin auch erklärt hast, man fängt irgendwo an und dann wird das Teil irgendwann verkauft, landet irgendwo im Kleiderschrank und that's it. Und dann passiert damit nichts weiter. Und genau so können wir, glaube ich, halt nicht weiter mehr produzieren. Es muss eine Lösung gefunden werden, um halt auch Überproduktion zu reduzieren. Und ich glaube, das sind die richtigen Ansätze, um da wirklich dann auch weiterzukommen.
Klasse.
Genau. Gut. Anna, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war super interessant und ich könnte mir gut vorstellen, dass vielleicht ein paar Monaten nochmal eine Folge folgen wird und wir noch mehr ins Detail gehen.
Genau. Danke
Alles dir. Klar. Dann
Spaß gemacht. Dank.
Alles klar. Bis dann erstmal.
Tschüss. Tschüss.
Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Ich hoffe, du konntest einen ersten Einblick in das Thema Kreislaufwirtschaft erhalten. Es ist wirklich sehr umfangreich und das Cradle-to-Cradle-Prinzip ist ein wichtiger Ansatz, um das eigene Geschäftsmodell auf den richtigen Weg zu bringen. Ganz wichtig ist aber auch, dass es nachhaltig und langfristig umgesetzt wird. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden. Ich freue mich über jede Art von Feedback und auf jeden Fall freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist.